ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und falls ihr es nicht sowieso schon wusstet, die christliche Fastenzeit hat begonnen und gleichzeitig die muslimische, der Ramadan. Und die Hamburger Schülerin Sina, die merkt das, weil am Kiosk auf einmal weniger los ist.
Man geht in der ersten Pause in die Pausenhalle und es gibt keine Schlange am Kiosk. Die Backtheke ist komplett voll. Ach, manchmal ganz schön, wenn man dann noch was mit erwischen kann.
Klar, da sind alle die nicht fasten, im Vorteil. Was verändert sich im Alltag von Hamburgerinnen und Hamburgern während des Ramadans? Warum ist das vielen so wichtig? Und wie bekommen das auch Menschen ohne muslimischen Hintergrund mit? Mal abgesehen vom Schulkiosk. Dafür nehmen wir uns Zeit heute im Podcast. Außerdem bekommt ihr natürlich wie gewohnt ein Update, wo überall im Nahverkehr gestreikt wird. Und wir gucken, wie die Stadt jetzt mit einem Sofortprogramm möglichst viele Winterschlaglöcher ausbessern will. Wir haben Mittwoch, den 18. Februar und jetzt geht's los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das kommt auch nicht so oft vor. Die Fastenzeit für Christen und der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnen in diesem Jahr am selben Tag, nämlich heute, am Aschermittwoch. Lotfi, 16 Jahre alt, geht zum Kurt-Körber-Gymnasium in Billstedt und für ihn ist das eine ganz besondere Zeit.
Es ist halt meistens so, dass Leute, wenn sie an Ramadan denken, dass sie denken, das ist eine Zeit des Quälens, dass man halt fasten muss und irgendwie jetzt Kopfschmerzen hat den ganzen Tag. Weil es eigentlich so, dass, also Ramadan ist voll die schöne Zeit. Man verbringt halt die Zeit mit der Familie, man versucht näher an Gott zu kommen und man versucht viel Koran zu lesen. Die Zunge fasst ist ja mit sozusagen und man muss halt Gutes reden.
Ja, und während sich Sina, die wir gerade am Anfang gehört haben, über kurze Schlangen am Schulkiosk freut, ist das für ihn eine echte Challenge.
Diese Gebäcke hier am Fenster, wenn man die sieht, das zieht natürlich einen an. Ja, das wird natürlich ein Problem sein, aber man versucht nicht hinzugucken.
Sina ist dagegen überhaupt nicht gläubig, kann also beim Gebäck zuschlagen, aber sie lässt sich inspirieren und sie verzichtet auch.
Ich verbringe eigentlich viel zu viel Zeit auf Instagram, auf TikTok, auf diesen verschiedenen Sachen und dann dachte ich mir, okay, ich lösche jetzt TikTok für ein und alle Mal und versuche das jetzt so gut wie möglich durchzuziehen.
Oh ja, und damit sind wir schon mitten im Thema. Ramadan in Hamburg, was passiert in diesem besonderen Monat in der Stadt? Mace Shahavi und Christina Gruse sind dieser Frage nachgegangen und haben eine Serie gedreht fürs NDR Hamburg Journal, die das Thema so aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angeht. Schön, dass ihr da seid.
Danke, vielen Dank.
Bevor wir loslegen, ich oute mich mal. Ich verzichte und faste nicht diesen Monat. Wie ist das so bei euch?
Das mache ich auch nicht. Ich bin selber keine Muslime, aber ich bin mit dem Thema ein bisschen aufgewachsen. Ich komme aus Syrien und da fasten die Mehrheit auf jeden Fall. Ich muss auch mal sagen, ich komme aus einer kleinen Stadt, wo sehr wenig Menschen fasten. Und ja, als ich einfach in der Hauptstadt war aus Syrien, habe ich einfach, das war ein Kulturschock ein bisschen, weil das wird anders praktiziert da.
Ja, ich faste auch nicht, ehrlich gesagt. Ich verzichte vielleicht ein bisschen auf Süßigkeiten und solche Sachen, aber die finale Entscheidung ist da noch nicht gefallen.
Okay, also eher so das Modell Sina sozusagen, wie ja, wir das eben gerade gehört hat. Aber Mace, warum hat der Ramadan für viele Menschen denn so eine große Bedeutung?
Weil das ist Teil des Islams auf jeden Fall und das ist ein Teil der fünf Säulen des Islams. Das wird praktiziert und nicht nur von Muslimen, dafür auch von Juden oder von Christen in anderen Formen. Und die Atmosphäre an diesem Monat ist für Muslime sehr wichtig. Es geht nicht nur um Verzichten auf Essen und Trinken, sondern sie verzichten auf vielen anderen Sachen und sie haben diese familiäre Atmosphäre, wo sie sich einfach mit Familie, mit Freunden zusammen essen etc. Und deswegen ist das einfach sehr besonders.
Auf jeden Fall haben wir ja eben auch gehört, dass das eine Zeit ist, auch die man mit der Familie verbringt, eine wichtige Familienzeit, so wie bei Christen vielleicht Weihnachten oder so. Christina, du hast mit Menschen gesprochen, die erstmal mit Ramadan so unmittelbar nicht so viel zu tun haben, aber wie beeinflusst die das vielleicht auch?
Naja, es kennen ja viele von der Arbeit, von Freunden, Nachbarn, dass die fasten und den Ramadan begehen. Das heißt, so Berührungspunkte haben ja einige schon. Direkt beeinflussen, würde ich sagen, tut es jetzt den Hamburger in seinem Alltag, der nicht gläubig ist, nicht unbedingt. Was ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel im Handel das auch bemerkt wird. Also wir waren bei einem Großhändler, dem Naschi-Mann, der beliefert Kioske und Supermärkte. Und der sagt, dass er in der Zeit des Ramadan tatsächlich mehr verkauft als sonst.
Und ach, mehr?
Mehr, ja, was total absurd klingt erstmal. Aber der meint, die haben so viel Hunger, die Leute. Und deswegen kaufen die mehr. Weil man kennt das ja selber, wenn man mit leerem Magen einkaufen geht, ne? Dann ist der Wagen richtig voll. Und was er gesagt hat auch, was richtig interessant war, Wasser verkauft er am meisten.
Das ist ja schon mal ein total spannender Einblick. Mit wem habt ihr sonst noch gesprochen für eure Serie?
Wir haben auch mit dem Imam von der Al-Iman-Moschee in Harburg. Wir haben auch mit verschiedenen Menschen, die fasten. Wir zeigen einfach echte Menschen, die das praktizieren, echte Menschen, die das erleben und was das für sie bedeutet. Und wir wollen einfach Nicht-Muslime oder andere Hamburgerinnen und Hamburger zeigen, was das bedeutet. Was steckt dahinter? Viele wissen, was Ramadan ist, aber was macht man da? Einfach ohne diese Klischees zu zeigen, wir wollen das von den Menschen hören, die das machen.
Ja, dass man vielleicht auch mitbekommt, wie fühlt sich Ramadan für die an, die Ramadan feiern. Kann man feiern sagen?
Oder machen, fasten.
Ja, begehen. Ja.
Ja.
Gibt es auch Dinge, die euch vielleicht überrascht haben?
Mich hat sehr überrascht, ehrlich gesagt, dass ich so wenig darüber weiß. Wir sind losgegangen, haben als erstes ein Interview mit einer Islamforscherin gemacht. Sehr ausführlich. Das war wahnsinnig interessant und ich bin da rausgegangen, vollgepackt mit neuen Informationen und dachte so, boah, ich wusste nichts. Und ich hatte halt auch so viele Klischees irgendwie, die man dann doch abspeichert, jetzt nicht raushaut oder lebt, aber was irgendwo so im Hinterkopf sitzt, waren irgendwie da, die jetzt alle mehr oder weniger wegradiert wurden, dadurch, dass ich mit mehr Wissen betankt wurde.
Ja, und wenn ihr ganz viel dazulernen wollt zum Thema Ramadan und da Einblicke bekommen wollt, die ihr sonst vielleicht nicht bekommt im Alltag, dann empfehle ich euch wirklich, die Serie anzuschauen, die Mace Shahabi und Christina Gruse gemacht haben. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Danke.
Eine Fahrt mit dem Auto über Hamburgs Straßen, das ist im Moment oft ein aufrüttelndes Erlebnis. Nicht unbedingt wegen der Dinge, die man draußen sieht, sondern wegen der vielen Schlaglöcher, die einen durchrütteln. Viel Frost und dann zwischendurch auch Tauwetter, das hat diesen Winter dazu geführt, dass es besonders viele Schlaglöcher gibt. Und dagegen will die Stadt nun etwas tun, mit einer gebündelten Aktion zur Schlaglochbeseitigung. So nennt man das. Tanja Richter kennt sich damit aus. Tanja, hört sich ja gut an, aber wie sieht das konkret aus, diese Aktion?
Also normalerweise sind die Bezirke für die allermeisten Straßen im Bezirk zuständig. Die Hauptverkehrsstraßen, dafür ist die Verkehrsbehörde zuständig hier bei uns in Hamburg. Und die gucken dann regelmäßig, wie ist denn der Zustand der Straße, wo sind Schlaglöcher? Und dann werden die Straßen eben repariert. Weil wir ja in diesem Winter Wetter haben, mal Frost, dann wieder Tauwetter, hast du ja eben auch gesagt. Man geht davon aus, dass es in diesem Winter einfach mehr Schlaglöcher geben wird und dass die Bezirke es nicht alleine schaffen, diese zu beseitigen. Deshalb beauftragen die jetzt Dienstleister und Straßenbaufirmen, die ihnen dann dabei mithelfen. Und damit da eben keine Konkurrenz unter den Bezirken entsteht, gibt es jetzt eine Koordinierungsgruppe, die die ganze Stadt in den Blick nimmt und die guckt dann, welche Schlaglöcher müssen zuerst gemacht werden und erstellt dann so eine Rangliste oder eine Prioritätenliste, die dann einfach abgearbeitet wird.
Es heißt ja, die Straßen sollen jetzt schnellstmöglich wieder gut befahrbar sein, dank dieser Aktion. Aber was heißt schnellstmöglich? Wochen, Monate oder dauert das doch bis zum Sommer?
Tja, also das kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand wirklich verlässlich sagen. Gerade sind ja auch noch einige Straßen vereist. Das Eis muss erstmal weg. Nächste Woche wird es ja auch milder, aber dadurch können dann auch schon wieder neue Schlaglöcher entstehen. Also Finanzsenator Andreas Dressel, der ist ja hier in Hamburg auch für die Bezirke zuständig und der hat dazu heute mitgeteilt, aufgrund der Wetterlage muss sogar bis zum Sommer damit gerechnet werden, dass immer wieder neue Schäden an den Straßen auftreten. Und unklar ist damit natürlich auch, wie teuer das Ganze eigentlich wird. Aus dem Bezirk Eimsbüttel hieß es dazu normal, dass es im Schnitt so 300 bis 500 Euro kostet, ein Schlagloch zu reparieren. Verkehrssenator Agnes Tjax, der hatte ja auch schon vor Wochen gesagt, dass 8 Millionen Euro extra zur Verfügung stehen.
Kostet also eine ganze Stange Geld. Du hast ja schon gesagt, es gibt da so eine Prioritätenliste, welche Schlaglöcher als erstes gemacht werden. Wie sieht das aus?
Ja genau, die gibt es. Zuerst sind die Hauptverkehrsstraßen dran, beziehungsweise wenn Schäden an anderen Straßen extrem heftig sind, dann landen die auch in der Prio-Liste ganz oben. Dann kommen Straßen, die zum Beispiel auch für den Busverkehr wichtig sind. Und so staffelt sich das dann nach unten. Zuletzt sind also kleinere, für den Verkehr jetzt eher unwichtige Straßen dran.
Wenn mir jetzt ein besonders gefährliches Schlagloch auffällt, kann ich das irgendwo melden?
Ja, das kannst du. Am besten geht das über den Meldemichel auf der hamburg.de-Seite. Wenn du hast, kannst du dann sogar auch ein Foto von dem Schlagloch mit hochladen. Oder du rufst einfach die 115 an. Das geht ja auch immer.
Aber ich liebe ja die Bezeichnung Meldemichel. Also da würde ich mich als erstes hinwenden. Danke, Tanja.
Gerne.
Was macht denn das Auto in unserer Kantine? Das werden sich vielleicht einige Mitarbeiter einer Firma in Wilhelmsburg gefragt haben. Denn tatsächlich hat gestern Abend ein BMW die Glasfassade des Gebäudes durchbrochen und ist dann wohl erst in der Kantine zum Stehen gekommen. Passiert ist das Ganze während eines illegalen Autorennens, sagt die Polizei. Dabei hat der Fahrer des BMWs wohl die Kontrolle verloren. Der Wagen, der übrigens 300 PS hat, ist über den Fußweg gerast und dann rein in die Glasfassade. Das Verrückte ist, der Fahrer blieb unverletzt, er ist dann einfach in den Wagen, mit dem er sich das Rennen geliefert hatte, umgestiegen und geflüchtet. Der BMW war erst kurz vorher gestohlen worden und die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen, die das auffällige braune Fahrzeug vor dem Unfall gesehen haben. Also umfallen kann hier jetzt keiner mehr. Das hat heute Morgen im Bus eine Frau neben mir gesagt. Die Linie 292 war nämlich wie viele andere streckenweise total überfüllt, weil ja die U-Bahnen bestreikt wurden. Immerhin am Flughafen wurde es dann etwas leerer, denn da sind viele in die S-Bahn eingestiegen, die ja heute gefahren ist. Ja, und im Osten und im Süden von Hamburg, da war es dagegen besonders schwierig, denn da sind auch viele Buslinien ausgefallen. Wie ist es heute gelaufen und wie geht es morgen weiter mit dem Verdi-Willen-Streik? Das weiß Frauke Reinig. Frauke, lass uns mal mit heute anfangen. Erst gab es ja noch Hoffnung, dass zumindest einige U-Bahnen fahren könnten. Warum hat das nicht geklappt mit dem Notbetrieb?
Na, weil einfach total viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgemacht haben beim Streik. 85% waren es bei den U-Bahnen. Insgesamt lag die Streikbeteiligung bei der Hochbahn und bei VHH zwischen 80% und 90%. Und das ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Und da gehen dann eben die Notbetriebe nicht. Von der Hochbahn heißt das ja auch immer, wir müssen morgens erstmal gucken, wer eigentlich kommt, um dann zu sagen, was sie an Notbetrieben machen können. Und da ging eben heute nichts bei der U-Bahn.
Ja, Verdi wollte ja eigentlich auch mit diesem Wellenstreik dafür sorgen, dass es nicht ganz so schmerzhaft wird, weil eben nicht alle Busse und U-Bahnen auf einmal bestreikt werden, sondern das verteilt wird über 3 Tage. Ist das denn aufgegangen oder hat man den Frust bei den Fahrgästen eher noch verstärkt?
Also ich würde sagen, wer davon heute Morgen betroffen war, für den ist es nicht aufgegangen. Für den hat der Weg zur Arbeit oder zur Schule dann eben nicht funktioniert. Aber natürlich wird tatsächlich nicht die ganze Stadt lahmgelegt. Im Norden fuhr ja noch relativ viel. Auch die S-Bahnen sind ja gefahren. Man kam doch noch ganz gut durch. Wir haben natürlich auch heute wieder ein bisschen reingehört bei den Menschen. Und da war schon viel Frust dabei, aber es kam durchaus auch Verständnis.
Hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, wie jeder Einzelne oder jede Einzelne betroffen ist. Morgen fahren dann ja die U-Bahnen wieder, aber bei den Bussen wird gestreikt. Worauf müssen wir uns da einstellen?
Ja, da wird wieder der Osten betroffen sein. Die Betriebshöfe in Wandsbek, Billbrook und Hammerbrook sind die Mitarbeitenden aufgerufen zu streiken. Außerdem noch Kolleginnen und Kollegen von der Technik und Azubis. Da wird es wohl so sein, dass im Osten der Stadt wieder viele Busse ausfallen. Da sind etwa 30 Linien betroffen. Die Hälfte davon wird dann wohl komplett stillstehen. Nicht alle Linien werden nur von einem Bushof bedient. Deswegen kann es sein, dass bei manchen eben dann die anderen aushelfen. Und wie viel dann im Notbetrieb wirklich geht, wird sich auch erst morgen früh zeigen, wenn klar ist, wie viele Menschen halt dann zur Arbeit erscheinen und wer nicht.
Morgen ist dann ja erstmal der letzte Streiktag im Nahverkehr, aber ich traue mich kaum zu fragen, war es das dann erstmal mit den Streiks?
Ich muss dir leider sagen, eher unwahrscheinlich. Schauen wir mal auf die Arbeitgeberseite. Vor einigen Tagen konnten wir da mit dem Chef des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen Nord, Jan Beils, sprechen. Und da hat der Herr Balz in Hamburg-Verdi auch davor gewarnt, ihren Mitgliedern falsche Hoffnungen zu machen. Und dabei meinte er, die Forderungen bei den VHH nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich plus ein halbes Monatsgehalt als Urlaubsgeld.
Das, was gerade gefordert wird und womit man die Kolleginnen und Kollegen auf die höchsten Bäume gebracht hat, ohne eine Idee zu haben, wie das endet. Das, was jetzt gefordert wird, das bedeutet für die VHH, dass wir statt 169 Millionen Euro Personalkosten 199 Millionen Personalkosten haben. Wenn das so ist, dann wird das nicht funktionieren.
Und Verdi sagt auch, man sei da noch Lichtjahre voneinander entfernt. Bei der Hochbahn gibt es ja die Forderung nach einer Lohnsteigerung von 7,5% und bisher noch nicht mal ein Angebot der Hochbahn. Ja, und die hohe Beteiligung bei den Streiks, die macht aber deutlich, wie dringend die Kolleginnen und Kollegen derzeit Entlastung oder höhere Löhne brauchen, sagt Irina Hatzidimou von Verdi und ruft da auch zur Solidarität auf.
Uns ist bewusst, dass wir alle auf den ÖPNV angewiesen sind. Unser Ziel ist ein Nahverkehr, der dauerhaft funktioniert, sowohl für die Kolleginnen als auch für die Fahrgäste. Wir steuern jetzt auf die nächsten Verhandlungen zu und tun das mit der klaren Erwartung, dass die Arbeitgeber jetzt anfangen, die Tarifverhandlungen ernst zu nehmen und uns Angebote vorzulegen, über die wir verhandeln können.
Ja, und sie hat es gerade gesagt, nächste Woche stehen neue Verhandlungstermine an. Es sind danach aber auch noch weitere terminiert. Und erfahrungsgemäß heißt das immer, dass die Einigung nicht unmittelbar bevorsteht.
Und es dann auch noch weitere Warnstreiks geben könnte. Da hältst du uns auf dem Laufenden. Vielen Dank, Frauke.
Sehr gerne.
Das war's für heute, für diesen Mittwoch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt's dann morgen schon wieder. Damit ihr keine Folge verpasst, gerne den Podcast noch abonnieren. Lasst uns gerne auch eine nette Rezension oder ein paar Sterne da. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.